Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, zuversichtlich, am Donnerstag, dem 11. September 2025. Angewandte konservative Studien. Ja, es ist wichtig, die konservative Stimme in den Medien zu pflegen, zu beschützen, denn die meisten Medien sind auf dem liberal-progressiven Irrweg. Sie wollen cool sein, sie wollen dabei sein, sie wollen mitmachen, sie wollen eingebettet sein in den Kreisen der Mächtigen, der medial-gouvernementale Komplex. Diese Wagenburg des angeblich korrekten Denkens, die hat eine große Dominanz, aber diese Dominanz geht natürlich auch immer mehr Leuten mächtig auf die Nerven, weil sie spüren, dass da alles in die gleiche Richtung marschiert. Und vor allem auch, dass die Grundauffassungen, die Schablonen gewissermaßen, unter denen man die Wirklichkeit betrachtet, dass die vielleicht nicht unbedingt das treffendste Bild dieser Wirklichkeit vermitteln. Und das Konservative ist das Unterschätzte, das ist auch das etwas Verpönte, und deshalb muss man, ist es wichtig, hier Gegensteuer zu geben und das Konservative in den Vordergrund zu stellen, einfach damit es nicht untergeht, damit es völlig aus der Bildfläche verschwindet und verdrängt wird. Deshalb die angewandten konservativen Studien wichtig. Konservativ heißt übrigens nicht, dass man die Vergangenheit vergöttert und an abgelebten Vorstellungen festhält. Nein, das Konservative ist sozusagen die, ja, intellektuelle Kläranlage. Bevor man sich etwas Neuem zuwendet, muss man schauen, ob das Neue auch wirklich besser ist als das Alte. Das ist das wesentliche aufgeklärte Prinzip am Bewährten festhalten. Traditionen sind nicht einfach nur Zöpfe, die man abschneiden muss, sondern Traditionen, das sind auch Anhäufungen, abgelagerte Weisheitsschichten, da ist Lebenserfahrung eingegangen und so weiter und so weiter. Darüber könnte man jetzt länger sprechen. Die neue Ausgabe der Weltwoche gedruckt erscheint heute in Deutschland. Müssen Sie sich noch etwas gedulden. Print kommt erst am Freitag an die Kioske in steigender Auflage, was uns natürlich freut. Wir widmen uns schwerpunktmäßig mit gefährlichen Umtrieben bei uns in der Politik. Ich habe gestern ein Loblied gesungen auf die schweizerische Demokratie, was für ein großartiges Konstrukt oder Gewächs die sei, von unten nach oben, der Bürger im Zentrum und der Staat dürfe sich da nicht übernehmen und werde zurückgebunden. Die institutionalisierte Form des Misstrauens sei die direkte Demokratie und so weiter und so weiter. Ich will hier nicht verhehlen, dass das natürlich ein Idealbild ist, so sollte es sein, aber so ist es natürlich auch in der Schweiz nicht. Wir haben sehr viele Missstände, die Sie in Deutschland kennen, die haben wir auch. Wir haben die höchste Zuwanderung pro Kopf, auch zu viele und zu viele von den Falschen. Das haben wir in der Schweiz ebenfalls nicht unter Kontrolle. Wir haben einen Bundesrat, der jetzt die Grenzen öffnen möchte, der beim Asylpakt der EU mitzumachen gedenkt und so weiter und so weiter. Die ganze Kaskade von Irrtümern und Verblendungen, die sind natürlich auch bei uns zu besichtigen. Also nicht, dass Sie mich im Verdacht hätten, hier ein idealisiertes, schön gefärbtes, naives, rosarotes Bild der schweizerischen Wirklichkeit zu pflegen. Und selbstverständlich haben auch wir eine politische Elite, eine Klasspolitik, die eine Interessensgruppe ist, und diese Interessensgruppe strebt in die Europäische Union. Sie sucht die Nähe zur Europäischen Union. Warum? Weil eben die Politiker wittern, weil sie spüren, dass in der EU der Politiker mehr zu sagen und das Volk nichts mehr zu sagen hat. Das ist ja die Essenz der Europäischen Union. Darum funktioniert sie nicht und darum ist die EU möglicherweise auch nicht reformierbar. Ich höre aus Deutschland, aus einflussreichen Kreisen, jetzt auch im Medienbetrieb, dass dort die Ungeduld wächst, und kürzlich hat ein sehr guter Freund von mir, der in einer gehobenen Stellung, sagen wir es mal so, in der deutschen Medienszene beschäftigt ist, in einer wirklich herausgehobenen Stellung, er hat mir gesagt, das wird nichts mehr mit der Europäischen Union, wir müssen austreten als Deutschland. Das hat er natürlich gesagt, glaube ich, im Zusammenhang jetzt auch mit dieser jüngsten von der Leyen-Rede gegen Israel vor allem. die Verständnislosigkeit auslöst, da in den israelfreundlichen Kreisen in Deutschland diese ja jetzt Verurteilungs- und auch Boykottlogik, dass man Sanktionen aussprechen will, diese Außenpolitik, ja, der Neokonservativen, könnte man es vielleicht nennen, moralischen Konfrontationswilligkeit, dass das eben sehr kritisch gesehen wird in diesen Lagern. Aber mein Punkt ist der, dass eben die Verzweiflung, ist vielleicht ein etwas starkes Wort, aber die Unzufriedenheit und auch die Verärgerung und gewiss auch die Verzweiflung und Enttäuschung gegenüber der Europäischen Union als dysfunktionaler institutioneller Struktur auch in Deutschland ganz massiv am Wachsen ist, in der Schweiz schon seit längerem. Der offizielle EU-Beitritt hat bei uns keine Chance, aber man versucht es eben hintenrum, schleichend, auf Samtpfoten soll die Schweiz da in diese EU hineingedrückt werden, und die EU streckt natürlich gierig ihre Tentakel aus, weil sie brauchen die Schweiz. Sie brauchen die Schweiz als Geldgeber, und da geht natürlich auch dann einher damit die Verunglimpfung der Schweiz. Ja, ihr seid ja Profiteure, Rosinenpicker, euer Wohlstand beruht einfach darauf, dass ihr uns über den Tisch zieht. Also diese im Grunde linksradikale Rhetorik bestimmt weitgehend, auch in bürgerlichen Kreisen, den politischen Mainstream, das Denken in der Europäischen Union. Also aufgepasst und nicht überhöhen die Schweiz. Auch wir haben diese Probleme, wir haben die Euro-Turbos, und wie Sie wissen, bin ich ja ein Skeptiker, ein Gegner, ein vehementer Verfechter des Gegenteils. Der Westen ist überheblich. Uli Maurer über seine Peking-Reise. Das ist auch interessant jetzt für nicht-schweizerische Leser. Uli Maurer, der frühere Bundespräsident und Bundesrat, Finanzminister mit hohem Ansehen in der Schweiz, er war eingeladen von Xi Jinping, unterwegs mit den schweren Jungs der Geopolitik. Putin, Xi Jinping, Kim Jong-un, Lukaschenko und wie sie alle heißen, mittendrin unser Bundespräsident. Klar, ein immer noch neutrales Land, wenn auch nicht so neutral, wie es sein sollte. Die Schweiz, Einladung, China. Wir haben sehr gute Beziehungen zu den Chinesen. Seit 1949 unterhalten wir diplomatische Beziehungen. Damals die Volksrepublik mit Mao, da hat man also auch die Hand ausgestreckt. Es gab bedeutende Friedenskonferenzen, Südostasien-Konferenz in den 50er Jahren, Chu Enlai war in Bern und so weiter. Wir haben hier eine große Geschichte, wir haben ein Freihandelsabkommen. Die Chinesen sind unsere Freunde. Aber das wird heute auch nicht mehr akzeptiert, einfach so, in der Europäischen Union, wo man sich in all diese Kriegsräusche hineinsteigert, in dieses Gutmenschentum, in dieses außenpolitische Gutmenschentum, in dieses verfehlte Samaritertum. Man ist dermaßen damit beschäftigt, Gutes zu tun, dass man gar nicht merkt, dass man längst auf einer abschüssigen Bahn in Richtung des Bösen angekommen ist. Das Böse ist ja oft das überschießende Gute. Also das sind hier Facetten, und Uli Maurer gibt da eindrücklich Auskunft über seine Erfahrungen, über seine Beobachtungen an diesen Feierlichkeiten in Peking. Und hier bleibt nachzutragen, ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben, aber das ist natürlich schon eine sehr beeindruckende Schau gewesen, was die Chinesen da aufgeführt haben. Auch die Perfektion der Organisation, die ganze Darstellung eines Landes, das wird natürlich sehr, sehr kritisch gesehen. Vor allem auch in den deutschen Medien, man hat sich daran etwas die Schuhe abgeputzt. Ich möchte einfach zu bedenken geben, dass China ein Land ist, das in den letzten 150 Jahren mehrmals durch die Hölle gehen musste, am Rande des Auseinanderbrechens, Armut, Opiumkriege, massiver Drogenmissbrauch, brutalste Armut, dann die ideologische Raserei am Schluss der späten Mao-Phase mit der Kulturrevolution, wo sie sich gegenseitig in die Gefängnisse gesteckt haben, mit den Grenzen der Gewalt und so weiter. Die Jugendlichen, die da ihre Professoren gedemütigt und zusammengeschlagen haben, dann lag man am Boden noch in den 70er Jahren. China, ein mausarmes Land, und jetzt innerhalb von wenigen Jahrzehnten diese gewaltige Renaissance. Die Chinesen sind heute faktisch die Nummer eins auf der Welt wirtschaftlich, und das zeigen sie. Und es wäre jetzt sehr interessant, einmal etwas länger über China zu sprechen. Was will China? Meines Erachtens, um das ganz kurz zusammenzufassen, ich glaube, China hat im Verlauf seiner mehr tausendjährigen Geschichte noch nie einen imperialistischen Eroberungskrieg geführt. Das Wesentliche, was China sozusagen geopolitisch antreibt, ist die Sicherung des Zusammenhalts dieses Landes, das ja über Jahrhunderte auch von Jahren zerspalten und zerrissen war in Bürgerkriegen, also die Kohäsion, die innere Kohäsion, die innere Harmonie aufrecht zu erhalten. Das ist das Entscheidende, verbunden natürlich mit der Notwendigkeit, Wohlstand zu generieren, das heißt schon in die Welt auszugreifen, aber nicht militärisch, sondern händlerisch, wirtschaftlich, natürlich auch unter Absicherung der Handelswege mit militärischen Mitteln. Aber bevor man sich darüber laut entrüstet im Westen, ja, vielleicht nicht ganz vergessen, wie haben es denn eigentlich die Briten gemacht? Die haben ja ohne zu zögern ihre Handelswege militärisch unterstützt und sie haben sich auch ganze Länder dann unter den Nagel gerissen, ein Kolonialreich aufgebaut, auch nicht einfach nur mit Lavendelwasser und Hand auflegen. Also aufgepasst vor diesen moralischen und moralisierenden Zensuren. Kampf des Jahrhunderts, das ist gleich das nächste Thema, China in der Weltwoche. Super Interview mit Dan Wang, von dem haben Sie noch nie gehört. Er hat ein Buch geschrieben, Breakneck. Das ist ein Bestseller unter amerikanischen Intellektuellen, auch industriellen und einflussreichen Leuten da etwas in der Wirtschaftselite, die lesen das. Das ist mir in diesen Kreisen auch empfohlen worden. Und dieses Buch ist deshalb interessant, weil es ein heimliches Plädoyer für die Zusammenarbeit zwischen China und Amerika ist. Amerikas Anwälte versus Chinas Ingenieure. Eigentlich würden sich die beiden hervorragend ergänzen. Und das freut mich, diese Botschaft. Denn auch ich predige hier am Morgen jeweils, wir sind doch auf der Welt zur Zusammenarbeit verdammt. Mit Russland, mit China, mit allen, auch wir Schweizer. Wir müssen mit Ländern zusammenarbeiten, die nicht so demokratisch sind wie wir. Zum Beispiel mit Deutschland, mit Frankreich, mit Italien. Das sind repräsentative Demokratien. Aus Schweizer Sicht ungenügende Demokratien. Erheben wir uns jetzt moralisierend darüber, sagen wir, da braucht es eine Brandmauer, weil die nicht so demokratisch sind wie wir. Ist doch dummes Zeug. Im Gegenteil, du musst ja auch über die Unterschiede hinweg zusammenarbeiten. Der Freihandel, die wirtschaftliche Kooperation ist ein mächtiges Instrument der Zivilisation und das ist eine übrigens Behauptung, die nicht ich aufstelle, sondern die hat eine große Tradition in der abendländischen Geschichte. Da gehen wir dann zurück in die schottische Aufklärung, Adam Smith, David Hume, dass eben die Zusammenarbeit ist das, was die Welt, was die Menschen voranbringt, wenn wir in der Lage sind, eben die Chinesen als Partner zu bezeichnen und nicht einfach als Feinde. Und das ist das, was mich so abstößt an dieser aktuellen Konfrontationslage, dass man Differenzen, auch geopolitische Konflikte und Rivalitäten, dass man die dermaßen aufbläst, gerade in Europa rhetorisch, moralisierend, ins Absurde übersteigert, dass man sich eben von der Zusammenarbeit abschneidet, gewissermaßen der Rückzug in die Höhle der eigenen Feindbilder und der Einbildung. Das ist eine gefährliche Tendenz und das ist ein Plädoyer fürs Gegenteil. Ich wollte der neue Führer sein. Vielleicht auch ein interessanter Hinweis hier. Dieses Interview, spektakulär. Unser Reporter Daniel Rieser trifft einen ehemaligen Neonazi, der heute für ein AfD-Verbot plädiert. Ausführliches Gespräch am Rande des politischen Abgrunds. Jetzt die Aktualitäten, die jüngsten Themen, politische Abgründe. Ich habe es in der Schweizer Ausgabe bereits ausführlich erwähnt. In den USA, in Utah, ist gestern erschossen worden Charlie Kirk. Charlie Kirk, ich kann das hier gleich zugeben, war mir nicht so ein Begriff. Ich habe den Namen auch schon gehört, aber jetzt liest man natürlich sehr viel über ihn. Ein wichtiger, junger, erst 31-jähriger Politaktivist mit besten Verbindungen ins Weiße Haus. Er hat sich aus Sicht des amerikanischen Präsidenten große Verdienste erworben, weil er die Jungen begeistern konnte für die MAGA-Bewegung. Er hat auch Geld gesammelt für die Republikanische Partei, ist ein Trump-Loyalist, war auch wie vielleicht J.D. Vance zum Teil etwas skeptisch, hat sich dann aber zu einem richtig gehenden Fan entwickelt. Und er hat ein Format gepflegt, das ich sehr interessant finde. Er hat nämlich mit Studenten kontroverse Diskussionen geführt. Er hat sich auf diesen Campus-Schulhausplätzen, auf diesen Hochschularealen, hat er sich auf einen Stuhl gesetzt mit einem Mikrofon und die Studenten hatten auch ein Mikrofon. Und er hat unter dem Slogan «Prove me wrong», also «Zeige, dass ich falsch liege», hat er sich da den Studenten gestellt zur Debatte. Und intensiv und hat das in großen Tourneen gepflegt. Er war auch ein sehr erfolgreicher Podcaster mit, glaube ich, 3,9 Millionen YouTube-Abonnenten, etwa 10-mal mehr, als wir sie hier haben, was natürlich zeigt, dass wir auch eine sehr beträchtliche Einschaltquote haben, obwohl wir nicht in diesem großen amerikanischen Sprachraum unterwegs sind. Also Charlie Kirk, eine ganz wichtige Figur der MAGA-Bewegung, erschossen worden, brutale, kaltblütige Tat, ein Schuss in den Hals am helllichten Tag während eines Gesprächs und ausgerechnet dann, als Kirk mit einem Studenten über die Frage der Schulhausmorde sich austauschte und da entsprechend debattierte. Also ein sozusagen fast schon bizarres Zusammentreffen von Zufälligkeiten. Charlie Kirk, man weiß über die Täterschaft noch nichts. Es gibt, glaube ich, auch kein Bekennerschreiben, habe nichts darüber gelesen, auch noch kein Täter gefasst. Sie haben zuerst einen gefangen, aber dann wieder freigelassen, hatte nichts damit zu tun. Also da weiß man noch wenig. Man weiß auch wenig über die Motive. Vermutlich ist es politisch, das drängt sich auf, so wird es interpretiert. Aber ich gebe immer zu bedenken, wir wissen es einfach nicht. Es kann ja auch noch ganz andere Motive geben, aber mit größter Wahrscheinlichkeit ist das natürlich eine politisch motivierte Tat. Und so hat es auch der amerikanische Präsident dann in einer sehr intensiven Ansprache dargelegt. Er hat direkt die Linken, die Linksradikalen mit ihrem entmenschlichenden Vokabular verantwortlich gemacht für diese Schüsse. Er hat gesagt, ja, wenn man eben den politischen Gegner zum Nazi erklärt, zum Massenmörder, dann ist man verantwortlich dafür, wenn eben Leute das sich ermächtigt fühlen oder geradezu berufen fühlen, dann hier zur Tat zu schreiten und eben zu vollstrecken, die Nazis dann aus dem Weg zu räumen. Das ist die Argumentation von Donald Trump. Und ich habe im Internet Filme gesehen, auch von YouTubern, von Bloggern, die sich dann in der linksradikalen Szene umgehört haben, bei jungen Amerikanern, wie sie die Ermordung von Charlie Kirk einschätzen. Und da gibt's, wenn das authentische Aussagen sind, man weiß das heute ja nicht mit der KI, da kann alles Mögliche mit der künstlichen Intelligenz gemacht werden, aber es sah ziemlich authentisch aus. Da läuft es einem zum Teil schon kalt den Rücken hinunter, dass es doch einige gab, die gesagt haben, ja klar, das geschieht ihm natürlich recht, er hat so fürchterliche Positionen vertreten zur Zuwanderung, zur Abtreibung, hateful Positionen, also hassenswerte Positionen vertreten. Auch ein Journalist bei MSNBC hat sich dahingegen geäußert, hat gesagt, ja gut, wer sich selber hassenswerte Gedanken oder Gedanken voller Hass führen zu Worten voller Hass und das kann eben auch zu Taten führen voller Hass. Mit anderen Worten, Charlie Kirk ist selber verantwortlich. In den Schweizer Medien habe ich Ähnliches gelesen. Ja, Kirk habe sich für den freien Schusswaffengebrauch eingesetzt, für die möglichst liberale Waffengesetzgebung. Mit anderen Worten, er hat ja sozusagen selber auch die Mitverantwortung zu tragen für das, was ihm jetzt passiert ist. Ich halte mich bei diesen Mordtaten und Schandtaten immer etwas zurück mit der direkten politischen Instrumentalisierung. Natürlich ist es so, dass die Linken mit ihrem ganzen Moralismus, mit diesem Gutmenschengehabe, mit diesem militanten Gutmenschentum, wir stehen im Bunde mit der Gerechtigkeit, wir sind die Guten und die Rechten sind die Bösen. Natürlich tragen sie damit dazu bei, die Stimmung zu vergiften. Und es gibt ja auch Beispiele mit linksterroristischen Organisationen, RAF in Deutschland, muss ich Ihnen nicht erzählen, ganz massiv, aber es gibt eben diese Gewaltbereitschaft auch auf der rechten Seite. Es gibt eben auch Verrückte auf der rechten Seite. Es sind auch schon linke Politiker angeschossen worden. Und ich bin immer etwas vorsichtig in der reinen Verurteilung der Rhetorik. Ich meine, es muss in einer Demokratie möglich sein, dass man auch den politischen Gegner beleidigt. Das ist nicht anzustreben, aber das ist menschlich, das passiert halt. Und daraus dann abzuleiten, dass man jetzt möglichst nichts mehr sagen soll, um ja nichts auszulösen. Das wäre dann auch die falsche Reaktion. Klar, selbstverständlich, man muss sich immer die Frage stellen, was löst man mit seinen Worten aus? Und die Welt ist auch ein Dschungel und man weiß nie, wie etwas irgendwo ankommt. Das ist immer gefährlich, wenn du dich in die Öffentlichkeit wagst. Nur wer nichts sagt, kommt überall gut an. Aber ich bin, wie gesagt, da etwas vorsichtig in diesen Interpretationen und in den Zuweisungen. Es gibt viele Linke, die sehr hart austeilen, aber die niemals einen gewalttätigen Akt im Sinn hätten. Genauso gibt es Rechte, die Klartext sprechen und die sehr robust reden, nicht zuletzt der amerikanische Präsident. Und auch ihn hat man ja schon verantwortlich machen wollen für die allgemeine Verrohung. Ich glaube, wir können uns vielleicht darauf verständigen, dass wir sagen, Solche Taten sind natürlich Ausdruck dieser extremen Polarisierung. Sie sind natürlich auch Ausdruck der amerikanischen Kultur, in Anführungszeichen, der Unkultur. Ich glaube, in den USA, das könnte man statistisch erhärten, finden solche Taten häufiger statt als beispielsweise in Europa. Hier ist die Zurückhaltung, zur Waffe zu greifen, auch die Möglichkeiten sind beschränkt. In den USA haben wir noch mehr Selbstjustiz. Das sind ja auch in der Kulturgeschichte, in der Filmgeschichte immer wieder solche Fälle. Also ich bleibe da etwas zurückhaltend. Auf jeden Fall eine fürchterliche Tat. Ein 31-jähriger junger Mann, Frau, zwei kleine Kinder hinterlässt er. Und es wird jetzt so interpretiert, auch in den amerikanischen Medien, dass das eine sehr aufwühlende Entwicklung und weitergehende Folgen haben könnte. Werden wir sehen, hoffen wir, dass sich da oder dass aus diesem Unheil, aus diesem Abgrund etwas irgendwie geartet Gutes herauskommt. Das wäre in diesem Fall zu wünschen. Zweites Thema, auch das eine unerfreuliche Entwicklung in Polen. Sie haben es mitbekommen, da sind russische Drohnen abgeschossen worden an der Ostgrenze Polens. Die Polen sprechen von einer bewussten Aggression. Die Russen dementieren das. Sie sagen, wir haben überhaupt keine Pläne, da ein NATO-Land anzugreifen. Jetzt in Polen wird das natürlich genauso interpretiert. Donald Tusk, der Ministerpräsident, sagt, das sei ein Angriff auf den Westen. Und natürlich auch aus Berlin, aus der Regierung, Friedrich Merz mit entsprechenden Aussagen. Er glaube keine Sekunde daran sinngemäß, dass das ein Zufall gewesen sei und so weiter. Also auch hier wieder sofort die Eskalationsrhetorik. Und gerade die sich jetzt über die Verrohung der Sprache Gedanken machen, die sollten sich mal überlegen, was für eine Sprache da eigentlich gegenüber Russland gepflegt wird und in dieser ganzen geopolitischen Auseinandersetzung, ob das vielleicht auch eine Sprache ist mit brandstiftender Wirkung oder mit Eskalationseffekt. Das ist ja meine Befürchtung, dass wenn man in Feindbildern schwelgt, wenn man sich da dermaßen hineinsteigert, eben wenn man sich in die Höhle der eigenen Dämonen und Dämonologen und eingebildeten Dämonen zurückzieht, ja, dann kann es eben auch passieren, dass etwas eskaliert. Und ich habe Ihnen hier schon ein paar Mal gesagt, der Ukraine-Krieg ist nach wie vor etwas Brandgefährliches. Darum begrüße ich ja die Entspannung zwischen Washington und Moskau und einfach darauf zu hoffen, dass die Amerikaner und die Russen dann schon schauen, dass die Hütte nicht dann insgesamt abbrennt. Diese Hoffnung erscheint mir ziemlich fromm und ich beobachte mit großer Sorge, wie da eben zumindest rhetorisch die Eskalation in der EU stattfindet und die Deutschen, anstatt hier etwas die Wogen zu glätten, wieder vorne dabei. Friedrich Merz hat sich jetzt entschieden, da ganz klar zumindest verbal auf Konfrontation zu gehen. Aber das könnte dann bald auch wieder zu Taten führen, beispielsweise Taurus-Lieferungen und so weiter, die nicht gut sind für Deutschland, die nicht gut sind für Europa, die einfach dazu dienen, diesen Krieg zu verlängern. Da können Sie noch so sehr von Friedenstruppen sprechen und von Friedensraketen und von Friedenswaffen. Und wir sind ja alle für den Frieden, darum rüsten wir eine Seite auf, damit sie die andere im Felde besiegt. Das sind nicht Rezepte für den Frieden, das sind Rezepte für eine Verlängerung des Kriegs. Denn gerade die Deutschen sollten ja wissen, dass man Russland militärisch nicht besiegen kann. Und wenn man es schon nicht konnte 1940, dann wird man es eben auch nicht in einem Stellvertreterkrieg mit der Ukraine hinkriegen. Da können sie bis zum letzten Ukrainer kämpfen. Das wird nichts bringen. Das wird einfach noch mehr Zerstörung bringen. Und das ist hier vielleicht auch einmal zu bedenken, wie die Sprache, die entfesselte Sprache auch zu einem falschen Denken, zu einem falschen Handeln führt, gerade in diesem Krieg. Anstatt auf die Diplomatie zu setzen, anstatt eben mit den Amerikanern zusammen diesen Trump-Express in Richtung Verständigung zu besteigen, legt man da sozusagen einen Felsblock auf die Schiene, um das Ganze dann auch noch zum Entgleisen zu bringen. Das ist die Situation, die wir da sehen. Also eben der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz, um das korrekt hier wiederzugeben, geht davon aus, dass die Verletzung des polnischen NATO-Luftraums durch russische Drohnen kein Versehen war. Wir hören auch, dass aus dem Umfeld von Wehrminister Pistorius ja sehr nicht beruhigende Szenarien entworfen werden. Ich glaube jetzt nicht, dass die deutsche Bundeswehr, abgesehen davon kann sie das gar nicht, dass jetzt hier sozusagen gleich der Krieg vom Zaun gebrochen wird. Aber das sind einfach immer wieder Facetten, Mosaiksteine, kleine Momente, die da sich auftürmen in die falsche Richtung. Das ist das Beunruhigende an der ganzen Sache. Israel-kritische Rede von Kommissionspräsidentin von der Leyen in der Europäischen Union. Auch da wieder eine Außenpolitik der moralischen Einmischung, der Verurteilung. Man wünschte sich, dass gerade die Europäer, die ja doch den Realismus und auch das Geschichtsbewusstsein gepachtet haben sollten gegenüber den etwas, wie es dann heißt, oberflächlichen Amerikanern, dass gerade die in Europa, dass sich mehr mäßigende Stimmen finden, jetzt auch in diesem Nahostkonflikt, der zum Glück eben ein anderer Konflikt ist als der Ukraine-Konflikt, das ist ein Regionalkonflikt. Die haben schon in biblischen Zeiten Kriege geführt, dort die jüdische Seite gegen die muslimische Seite. Das sind uralte, letztlich auch theologisch verwurzelte Auseinandersetzungen, die dort stattfinden. Ich will das nicht schmälern und will auch nicht die Gräuel und Schrecklichkeiten in irgendeiner Weise da harmlosen, um das geht es nicht, aber das zumindest halbwegs Tröstliche besteht darin, dass das eben ein Krieg ist, der regional gebunden ist an Orte, an religiöse Vorstellungen, an uralte Konflikte und deshalb sich nicht eignet, das sozusagen weltweit auszuufern. Zum Glück. Und deshalb sollte man vielleicht vor diesem Hintergrund sich auch etwas zurückhalten und Deutschland ohnehin auf einer ganz heiklen Kante. Auf der einen Seite gelobt man Loyalität zu Israel, auf der anderen Seite kritisiert man eine Regierung, die sich ja nachweislich gegen eine fürchterliche Terrororganisation wehrt. Dies begründet auch mit einer existenziellen Selbstbehauptung. Die deutschen Politiker, die sagen, ja, wir unterstützen das, aber dann doch nicht, gibt es wieder Sanktionen. Also Unglaubwürdigkeit, man verstrickt sich, weniger sagen wäre mehr in der Diplomatie, Schweigen ist Gold. Und dann steigen die Kampfflugzeuge auf, ja, Russlands Aggression, auch da die deutschen Medien natürlich befeuernd jetzt diese Kollisionsrhetorik, so als ob man dem entgegenfiebert, der schickt jetzt endlich diese Mittelstreckenraketen, auch die Kommentierung, besteht die NATO diesen Test und so weiter und so weiter. Ich erinnere daran, dass Präsident Zelensky zu Beginn dieser ganzen Invasion, dieses Überfalls. Übrigens sind die Russen nicht mit 1,5 Millionen Soldaten einmarschiert in die Ukraine mit einer Eroberungsarmee, wie damals die Wehrmacht in Polen, sondern mit etwa 190.000 Soldaten und viel mehr Truppen haben sie nicht dort. Das ist nicht ein Eroberungsheer, mit dem sie ein ganzes Land von der Größe der Ukraine erobern können. Nur schon deshalb ist es militärisch unsinnig, solche Pläne da den Russen anzudichten. Auf jeden Fall gab es ganz am Anfang auch so einen Fall, Sie erinnern sich, eine Rakete ist auf polnischem Boden niedergegangen. Zelensky hat gesagt, das sei ganz klar eine russische Rakete, um das eben zu eskalieren. Und da mussten die Polen und auch die eigenen Leute ihn dementieren und sagen, nein, es ist eigentlich eine ukrainische Rakete, die fehlgegangen ist. Es können eben auch Drohnen fehlgehen. Die Russen dementieren, sie sagen, wir haben überhaupt keine Absichten, das zu machen. Aber das nimmt man eben gar nicht zur Kenntnis, weil man sich auf der fixen Ebene versteift hat, auf die fixe Idee versteift hat, dass die Russen sowieso nur lügen. Deutscher Fernsehpreis für Maria Furtwängler und Otto Walkes. Ja, es gibt eben auch diese Normalität neben den anderen. Und Boris Becker mit einem neuen Buch und Streitereien. Seine Ex-Frau Lili Becker will jetzt juristisch gegen ihn vorgehen. Die letzte Meldung. Ich schließe ab. Die Sendung etwas länger geworden als ursprünglich gedacht. Ich hoffe, Sie konnten mir bis hierhin folgen. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und ganz herzlichen Dank auch für den Livestream gestern. Da waren viele dabei und haben intensiv partizipiert. Und ich darf noch hinweisen, am nächsten Montag bin ich in Neuss, 15. September, Vortrag Unordnung, Neuordnung der Welt, Unordnung in Europa, geopolitische Standortbestimmung aus Schweizerisch Sicht in Neuss, Nordrhein-Westfalen. Melden Sie sich an weltwoche.de/neuss, weltwoche.de/neuss. Ich freue mich, wünsche Ihnen eine schöne Zeit und wir sehen uns spätestens morgen wieder bei Weltwoche Daily.